Und Tee trinken. Und wir sind tatsächlich live. Hervorragend. Hi. Ich habe alles fertig aufgebaut. Bin ausnahmsweise mal früher dran als zu spät. Das ist selten. Dementsprechend ein paar Minuten früher schon. Hallo, hallo. Ihr könnt mich hoffentlich gut hören. Dass ihr mich sehen könnt, kann ich selber bestätigen. Ich bin ein kleines bisschen unscharf. Ich glaube, ich muss ein Stück nach vorne, damit ich schärfer werde. So. Ich bin immer noch ein kleines bisschen angeschlagen, aber meine Stimme sollte hoffentlich durchhalten. Und ich habe reichlich warmen Tee mit Hafermilch. Für meine Gesundheit. Ton ist gut. Super, danke schön. Das hier ist so eine Art kleines Experiment. Mal wieder auf YouTube streamen, weil das, was wir hier heute machen, weniger das ist, was wir schwerpunktmäßig auf Twitch machen. Und das ist eine wilde Mischung. Wir hatten früher das Format Mairis meditatives Malen, auch öffentlich im Stream. Und die letzten Monate hatten wir es nur intern als Teil von Lava-Streams, die wir für unsere Patrons machen. Aber es wurde immer mal wieder danach gefragt. Deswegen, das hier ist jetzt Mairis meditatives Malen. Ich werde an Dingen rummalen und ruhig reden. Und gleichzeitig ein Ask Me Anything. Also falls ihr Fragen habt, die ihr mir immer schon mal stellen wolltet, keine Ahnung. Ich kann auch Fragen an Indy weiterleiten und Nico liest auch mit. Und dann ist es auch noch ein SL-Kummertelefon. In dem Sinne, als dass es mir öfters passiert, dass Leute auf mich zukommen, entweder auf Discord mir schreiben oder, was das Ganze etwas schwieriger macht, auf einer Messe auf mich zukommen, was mich zwar einerseits freut, weil ich das immer sehr cool finde zu sehen, dass die Leute, mit denen man interagiert, in Realitas einen auch erkennen und wirklich da sind und das eigentlich immer sehr angenehme Begegnungen sind. Und dann zum Beispiel die Fragen stellen, wie ich habe in meiner Runde gerade folgendes Problem, hast du einen Vorschlag, wie man das lösen könnte? Und ich dann unter Zeitdruck und laut schreiend über den Lärm der Messe hinweg versuche, irgendwelche Tipps zu geben, wenn ich denn welche habe. Ich dachte mir, das hier ist vielleicht eine etwas interessantere Variante. Auf jeden Fall erstmal hallo allesamt. Wer ist denn schon alles da? Jules Oahu war sogar als allererste Person hier im Chat. Hallo Björn, hallo Jacob, hallo Jesariel, hallo Jules Reck, hallo Heidedern, hallo Seifer. Ganz viel übliche Verdächtige. Hallo Kass, hallo Computer-RPG-Freak, hallo Andreas Abendroth, hallo Schattengesellschaft. Hallo Moritz, hallo Nibunin, hallo Stefanie. Florian hatte ich, glaube ich, schon halt so hallo gesagt. Jesariel, Occupied Mind, hi. Tornado, Bombo auf Tannengrund, XCOM 2, Jens Georg, Nibunin, Katja Schulz, Mars, Juno, Sekrasin. Okay. Der Walker ist auch da. Hallo, Walker, Walker. Hallo, Roxane. Hallo, Feuerkopf. Hallo, Kleigor. Hallo, Lars von Riesen. So, ich habe mich früher mal gewundert über die ganzen StreamerInnen, die erstmal allen Leuten Hallo sagen. Aber irgendwie ist es schon höflich, oder? Aber ab jetzt, fürchte ich, werde ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mithalten können. Hallo, Jan-Karl Matisiak. Hallo, Norik. Hallo, Ravenhill. Ich tue mein Bestes. Ja. Dementsprechend schalte ich mal kurz um. So, ich werde noch viel an dieser Malkamera hier umjustieren. Wie ihr merkt, die ist gerade noch auf Full Auto. Wir hatten gestern einen internen Stream. Und Nico hat, glaube ich, den gesamten Stream über anderthalb Stunden an dieser Kamera hin und her gestellt. Bei dem Versuch, das Ganze irgendwie so hinzukriegen, dass man gut erkennt, was da passiert, es nicht zu hell, nicht zu dunkel ist, nicht zu verwaschen oder sonst irgendetwas. Da werden wir gleich noch dran arbeiten. Der Walker fragt, hoch mit den Händen, welche Art von Abenteuer, Crawl, Heist, Reise etc. ist dir die liebste und dazu vielleicht eine Anekdote dazu. Meine liebste Form des Abenteuers ist das Ermittlungsabenteuer. Ich denke, deswegen liegt mir auch Cthulhu so sehr und verwandte Systeme. Ich finde gerne Geheimnisse raus und löse Rätsel. Das ist mehr oder weniger mein Schwerpunkt als Spielerin und dementsprechend in weiten Teilen auch als Spielleitung. Und Anekdote dazu. Ich glaube, eine meiner Lieblingsanekdoten, die habe ich auch mindestens schon einmal erzählt, dazu ist, dass ich einmal ein Abenteuer geschrieben habe, das ganz gezielt Rätsel hatte. Da ging es um den Priester eines Gottes der Geheimnisse, der Hilfe brauchte, aber der darf niemanden in seinen Tempel lassen und das war notwendig dafür, ohne Leuten vorher Rätsel zu stellen. Also man muss sich den Zugang zu diesem verborgenen Tempel verdienen. Und der hat dann eine Rätselquest gebaut. Das war meine Erklärung dafür, warum ich eine Rätselquest hatte, mit der ich Leute durch eine ganze Stadt hin und her gehetzt habe. Und da waren ganz, ganz viele verschiedene Sachen dabei, wie zum Beispiel, sie mussten ein zerknittertes Kissen so falten anhand der Knitterstellen, dass sie dann eine Nachricht bekommen haben. Vorher sah es nur so aus, als hätte jemand sinnlose Tintenkleckse und Linien darauf verteilt. Aber wenn man es dort, wo es scharf gefaltet war, dann in der richtigen Reihenfolge gefaltet hat, tauchte eine Nachricht auf und so weiter und so fort. Und es war mit sehr viel Handouts und Spielmaterialien. Und eines der Rätsel basierte einfach auf einer Mathe-Reihe. In dem Sinne, als dass aus einem Text, der einen ganz anderen Inhalt hatte, die geheime Botschaft rausgesucht wurde, indem man die Wörter nimmt, die Primzahlen entsprechen. Und alle Gruppen, mit denen ich das gespielt habe, und ich habe das mit 3 Gruppen gespielt, sind daran gescheitert, dass sie 2 nicht als Primzahl erkannt haben. Cypher fragt, bevorzugst du bei Ermittlungsabenteuern solche mit festgelegter Antwort oder solche, wo die Spielenden sich die Antwort selbst basteln, wie Brindlewood Bay? Ich bevorzuge welche mit festgelegter Antwort, muss ich zugeben, weil die meinem Sinn von Logik eher entsprechen. Ich habe aber auch ein Herz für eher wilde, dadaistische Sachen. Und Brindlewood Bay kann ja tatsächlich auch sehr abstrus werden, weil es davon abhängt, was die Spielenden als potenzielle Lösung für den Fall mit einbringen und ob sie damit überzeugend genug sind und glücklich würfeln. Hodis Frage kann ich sehr schnell beantworten. Blödeste Frage ever, wie spricht man deinen Vornamen korrekt aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich spreche meinen Namen Mairi aus, aber das ist ein irischer Name und außerdem steht in meinem Ausweis, also die Schreibweise, die ich habe, ist eigentlich auch noch der Vokativ und würde noch anders gesprochen werden. Und je nach Region in Irland wird dieser Name ohnehin unterschiedlich gesprochen, von Mairi bis hin zu Moya. Ist da eine ganze Bandbreite dabei. Aber Mairi ist die Variante, auf die ich am ehesten höre. Ich bin aber daran gewöhnt, dass wenn irgendjemand mit M anfängt, ich sofort schon damit rechne, dass ich gemeint bin und mich halb umdrehe, weil alle unterschiedlichen Varianten dabei sind. Selbst Leute, die mich seit Jahren kennen und mit mir befreundet sind, sagen hin und wieder noch Mairi. Lars van Riesen fragt, das Siegel der Knochen? Genau das war das Abenteuer mit den Rätseln. Es gibt eine Merkborg-Frage, wann zur Hölle würfelt man diese Miseries aus? Das weiß ich auch nicht auswendig, das müsste ich selber nachgucken. Ich kann leider nicht alle Regelwerke auswendig. Und so sehr ich Merkborg liebe, jedes Mal wieder bei der Charaktererschaffung muss ich nochmal wieder ins Buch reingucken. Pantheos fragt, gibt es eine Standard-High-Fantasy-Volk, das du noch nie als Spielerin gespielt hast und warum? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Zwergin gespielt. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich nicht sehr zwergisch bin. Welches Würfelsystem ist dir euch am liebsten? Stream oder privat? Hoch, tief oder Pool? Fragt Feuerkopf. Ich tendiere zu Pool. Tatsächlich. Was sagst du zum Aus vom Dorpcast? Ich wusste nicht, dass der Dorpcast sich aufgelöst hat. Oh nein! Das ist eine Grundfeste der deutschen Rollenspielszene, der ich nicht aufmerksam folge, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das tut mir echt leid. haben Thomas und Michael gesagt, also haben die Dorpler generell gesagt, warum? In einem KOF-Abenteuer, das ich geleitet habe, hat die Gruppe beschlossen, als erste Aktion die Geisel der Questgeberin zu killen. Wie soll ich mit so einer Situation umgehen? Bei solchen Situationen, wo die Spielenden etwas erstens anti-plot-technisches tun und zweitens etwas, was auch standardmoralisch gesehen relativ verwerflich ist, wie einfach jemanden umbringen, ist meine übliche Reaktion darauf, die auch ganz gut funktionieren kann, meiner eigenen Erfahrung nach, nicht muss, aber kann, dass die Welt auch dementsprechend darauf reagiert, dass die auftraggebende Person dann tatsächlich entsetzt ist und daraus mehr oder weniger Konsequenzen zieht, wie mit diesen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten, der Ruf von denen wird ruiniert, Leute kriegen Kopfgeld, Aufträge für sie abgeschlossen, weil sie als Mörderhobos gelten. Also, dass die Welt auf das, was passiert, realistisch reagiert. Und die zweite Sache ist, einfach mit den Leuten drüber reden und zu fragen, hey Leute, euch ist klar, dass ihr damit den Part des Plots gekillt habt und mir eine Menge extra Arbeit macht. Ich will nur wissen, ob ihr das absichtlich gemacht habt oder warum ihr das gemacht habt, weil sorry, aber ich habe eine Menge Zeit in die Vorbereitung gesteckt und tut mir leid, wenn das Abenteuer da euch nicht genügend Plothook gegeben hat oder wenn ich euch das nicht ausreichend irgendwie habe vermitteln können, aber wir spielen hier doch zusammen. Sie machen eine nicht näher spezifizierte Pause, kein Stress miteinander. Okay, das klingt gut. Xeldrak sagt, ich leite seit über 5 Jahren eine Vampire V5 Chronicle und langsam gehen mir irgendwie die Ideen aus, was ich ihnen sonst noch entgegenwerfen kann. Wo kann man sich noch inspirieren lassen? Bei der älteren World of Darkness. Und da gibt es ja genügend andere Zweigstellen. Ich hatte eine ganze Weile sehr viel Spaß damit, die Leute mit Fomori und Pentex zu beharken, weil das in eine ähnliche Richtung geht, wie die Vampire selber, nur noch schlimmer ist. Und da ist denen der Arsch ganz schön auf Grundeis gegangen. Ravenhill schreibt, Sorgentelefon. Bin ich der Einzige, der bei der Vorbereitung als SL verzweifelt und vor lauter Unsicherheit total prokrastiniert? Unter Garantie nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das von zu großen Erwartungen an dich selbst herrührt. Oder davon, dass du glaubst, dass Leute sehr, sehr hohe Erwartungen an dich selbst haben. Und fast das Beste, was du dann tun kannst, ist dir überlegen, wie waren andere Leute, bei denen du schon mal mitgespielt hast, wirklich objektiv. Waren die so unerreichbar gut, dass du das nicht irgendwie selber schaffen kannst? Oder was für Ansprüche habt ihr in eurer Runde überhaupt? Fragt die Leute, was sie sich wünschen von irgendetwas oder was sie erwarten und sag ihnen vielleicht, hey, ich bin aber kein Radiosprecher und ich kann nicht unterschiedliche Stimmen machen oder was auch immer eine Unsicherheit von dir ist und gehe damit offen um. Das ist, man verrennt sich da ganz, ganz leicht, ich kenne das selber auch, in, oh mein Gott, die Leute werden das nicht gut finden, da ist viel zu viel Druck dahinter, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, bin ich überhaupt gut genug für so etwas? Geht mir inzwischen zum Glück nicht mehr so, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und das Rätsel der Lösung ist, das wird schon okay sein. Was sollen die Leute für Anforderungen stellen? Oder ist das eine mit sehr viel Geld bezahlte öffentliche Runde, die du mit, keine Ahnung, Tausenden von Zuschauenden oder so absolvieren musst? Ich gehe mal davon aus, dass es eine private Runde ist, die einfach nur dafür ist, dass ihr an eurem Spieltisch Spaß habt. Und dann ist das Einzige, was irgendwie erreicht werden muss. Das ist immer okay, keine Regeln zu können. Da ist es immer okay zu sagen, ich muss ja erst nochmal was nachschlagen oder zu sagen, lass uns alle mal eine Pause machen, ich muss selber mal durchatmen. So. Zu viele Ideen für zu viele Rollenspiele, sagt Infernal Teddy. Das ist kein Problem. Dein Problem ist zu wenig Zeit. Okay. Ich weiß nicht, wie man seinen Anzeigenamen ändern kann. XCOM 2 schreibt, wie bringe ich Leute dazu, die Sitzung null ernst zu nehmen oder gegebenenfalls zu wiederholen, wenn die Erwartungen unterlaufen wurden? Das ist eine gute Frage. Wie äußert sich denn das nicht ernst nehmen? Kommen die Leute, tauchen die Leute nicht auf? Reißen sie nur Witze, wenn du ihnen Fragen stellst dazu, was sie erwarten oder was sie wollen? Oder was machst du genau in einer Session Zero? Ich meine, wir haben es früher nicht eine Session Zero genannt, aber aufgrund der Tatsache, dass wir zum Beispiel relativ viel DSA oder Shadowrun gespielt haben, als ich jünger war, war die erste Session ohnehin nur Charaktererschaffung und manchmal auch noch die zweite. Und dass wir darüber geredet haben, was für Charaktere wir spielen wollen und was in die Gruppe noch passen würde und was unser Hintergrund sein soll. Und dabei die Vibes voneinander abzuklären. Und das ist mehr oder weniger das, was eine koordinierte Session Zero ja auch macht, nur dass da eben dann auch nur so Sachen abgefragt werden wie Wünsche und Trigger und dergleichen. Und das kann man so ausformuliert und mit Fragebögen und dergleichen machen und super professionell, aber das kann manchen Leuten dann, vorsichtig gesagt, albern erscheinen für ein Hobby, das man einfach an seinem Küchentisch spielt. Deswegen kann eine Möglichkeit sein, einfach den Leuten nicht zu sagen, dass ihr eine Session Zero macht, sondern einfach euch mit denen hinzusetzen und zu sagen, hey, was wünscht ihr euch denn? Auf was für eine Art von Abenteuer habt ihr Bock? Was sind Dinge, auf die ihr gar keine Lust habt? Habt ihr schon mal Dinge im Rollenspiel erlebt, die ihr richtig scheiße fandet, damit ich weiß, dass ich das jetzt nicht mache oder so? Und damit das Stückchen für Stückchen zu verarbeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das daheim, das Küchenrollenspiel oder das Kellerrollenspiel oder das Wohnzimmer, das Kacheltischrollenspiel sich überprofessionalisiert in einer Art und Weise, die überhaupt nicht nötig ist. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu Rustalot? Ich weiß zu Rustalot nur, dass wenn sie die nächste Runde finanziert bekommen, wird es eine nächste Runde geben, aber ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand dazu ist. Weil sie brauchen da Förderung, also Sponsoren oder vorab Kohle von der Community, um die ganzen Vorbereitungskosten zu stemmen, weil das bedeutet, dass wieder ein halbes Jahr oder so erstens der Server läuft und zweitens Leute auf dem Server bauen. Es wurde vorhin auch schon nach Orkenspalter und der Mythos 2 gefragt und jetzt auch, ich habe Halloween-Abenteuer auf Haselnuss Kanal gesehen, darf man eventuell auf eine Veröffentlichung hoffen, alle Orkenspalter und der Mythos. Also wir gehen davon aus, dass es einen zweiten Band geben wird mit veröffentlichten Abenteuern. Pegasus haben da nichts gegen einzuwenden, der Band hat sich wohl gut verkauft. Und wir haben da nichts gegen einzuwenden, weil wir haben schon wieder eine Sammlung an One-Shots, die ausgearbeitet werden könnten. Es ist wirklich die Frage der Zeit, es auszuarbeiten, denn die Zeit, es zu schreiben, sind 2 Stunden, es auszuarbeiten, sind 2 Tage. Und die Diskrepanz dazwischen, oder sogar 2 Wochen manchmal, je nachdem, wie viel man investieren kann. Wie mache ich in Cthulhu gute Horroratmosphäre? Bei mir wird das irgendwie immer zu videospielisch. Oh, das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich komme gar nicht zum Malen hier. Wisst ihr was? Ich werde mal eben ein bisschen Farbe anrühren und zumindest irgendetwas parallel machen. Sonst geht das hier nicht voran. Cthulhu-Atmosphäre ist eine der schwierigeren Sachen. Horror ist nicht das Einfachste im Pen-and-Paper-Rollenspiel, weil man so entfernt von dem Ganzen ist, dadurch, dass es nur erzählt wird, dass man sich nur vorstellt. Horror im Film ist leicht, Horror im Radiospiel, im Hörspiel oder so ist auch relativ leicht. Horror im Pen-and-Paper ist einfach schwer. Und dementsprechend, also meine Bag of Tricks dafür ist, nicht zu viel beschreiben, nicht klar sagen, was die Leute sehen, sondern ihnen Sinneseindrücke schildern, gute Sprachbilder finden, um die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Mythoskreaturen zu beschreiben, viel auf Sprache zurückgreifen, die mit Körperteilen und Innereien zu tun hat, peristaltische Bewegungen, ein undulierendes Schlängeln, wie Zahnschmelz aussehende Oberflächen, das führt alles zu unangenehmen Konnotationen und Assoziationen, solche Sachen. Und langsam steigern, die Unangenehmlichkeit. Und also ich finde tatsächlich einer der am besten funktionierenden erzählerischen Effekte, den ich bei Cthulhu hatte, war die Leute, die in den nebelförmigen Vampir reinlaufen, der sich dann manifestiert, aber mit zwei Fingern seiner fauligen Hand schon im Rachen einer Person drin. Und einfach dieses plötzlich, diese zwei fauligen Finger mit den zersplitterten, dreckigen Fingernägeln am eigenen Gaumen zu spüren, das zu beschreiben. Also solche wirklich unmittelbaren, unerwarteten, auf mehreren Ebenen widerlichen Eindrücke. Man sollte seine Spielenden aber ganz gut kennen dafür. Okay. Ich komme nicht hinterher. Wie könnte man computerspielgeprägte Min-Maxer für mehr Rollenspiel begeistern? Gibt es ein Geheimrezept? Nö. Es gibt kein Geheimrezept, würde ich sagen. Wenn die Leute Bock haben auf Min-Maxing, dann ist das ihre Art und Weise zu spielen. Was man machen kann, ist ihnen einfach versuchen, interessante NSCs anzubieten und selber sozusagen in den Angriff zu gehen mit Rollenspielen, mit Leuten, die sie anspielen und ansprechen und möglichst vielfältig sind. Aber vielleicht passt auch einfach euer Spielstil nicht zueinander. Bei einem Abenteuer sind aufgrund meines Plans NPCs gestorben. Das war ganz furchtbar für mich. Wie gehst du mit so etwas um? Kann ich dir nicht sagen, für mich ist es nicht schlimm, wenn ich NPCs sterben lasse. Das ist für mich manchmal einfach dramatisch auch sehr zufriedenstellend. Und am besten, wenn sie auch noch den Spielenden am Herzen lagen. Ich habe da eigentlich keine Manschetten vor. Also Tierbegleiter sind in der Regel sicher. Bei mir kennt das sowieso auch. Aber alles andere kann über die Klinge springen. Gerne auch dramatisch. Gerne, um die SCs zu retten, wenn sie Scheiße gebaut haben oder sonst irgendwas. Ich sehe aber vor allen Dingen diese Figuren als meine, ja, wie Romanfiguren. Das ist schon so ein bisschen so, sniff, jetzt sind sie tot, aber sie sind ja nicht wirklich tot, weil all die Zeit, die sie vorher in der Geschichte existiert haben, auch weiterhin existiert. Wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind ja nicht weg. Sie sind ja keine realen Leute. Sondern man kann immer zurückgehen in der Erzählung sozusagen in meinem Kopf. Was ist die Kaufentscheidung für ein Rollenspielsystem für euch? Da wir die, sagen wir mal, die meisten Standardsachen alle haben, ist es, wenn dann vor allen Dingen, ist das Thema interessant? Gibt es irgendeinen neuen Kniff oder hat es wirklich tolles Artwork? Das ist relativ simpel. Kann es meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen mit irgendetwas, was es anders macht als die Sachen, die wir schon haben? Was mir beim Schreiben immer schwer fällt, ist die Namensgebung Orte, Personen. Gibt es da Tipps? Ich nutze Namenslisten und versuche dort noch Teile zu verschieben. Ich kombiniere einfach gerne Silben. Da kann man zum Beispiel, ich mache gerne Ortsnamen aus Silben der Orte, aus denen die Leute tatsächlich kommen, die in der Runde spielen, oder mache einen Zufallsartikel auf der Wikipedia und ziehe einfach aus mehreren Worten einzelne Silben raus und kombiniere die. Aber mir fällt es nicht schwer, dass mir Namen einfallen, aber Nico wird bestätigen, dass diese Namen nicht immer gut sind. Es kommen. Okay, wenn ich scrolle, springt es direkt nach unten, dann muss ich wieder hochscrollen. Es kommt in meiner Runde oft vor, dass ein Spieler und zwei Spielerinnen sich stark im Spiel quasi verlieren und emotional extrem betroffen sind bei gefährlichen, bedrückenden Situationen. Ihnen geht es dann oft tagelang nach der Setzung nicht gut. Wie hier vorgehen, ausschließen will ich sie nicht. Das schreibt Grübern Torlock. Das ist Bleeding-Effekt, ist, glaube ich, der landläufige Begriff dafür. Also, dass die in Anführungsstrichen nicht realen Emotionen, die Emotionen der Charaktere, zu den Emotionen der Spielenden werden, weil da keine Grenze ist zwischen ich und das gespielte Ich. Manche Leute haben da eine ganz klare Grenze und für manche Leute gibt es da gar keine. Und es kann sehr, sehr anstrengend werden, wenn diese beiden diametral entgegenstehenden Archetypen von Spielenden in derselben Runde sind, weil die, für die es eine ganz klare Grenze gibt, die sind dann teilweise im Spiel gemein oder treffen fragwürdige Entscheidungen und gehen danach nach Hause und sagen, oh ja, war ein gutes Spiel, schönes Konfliktspiel, geh nach Hause. Und die anderen sitzen da und sagen, sie hasst uns oder was haben wir getan oder an ähnlichen Situationen sind für mich auch schon Rollenspielrunden kaputt gegangen. Ich habe tatsächlich mit einer Therapeutin darüber geredet. Und sie hat gesagt, was helfen kann, sind kleine Rituale, um ins Spiel zu gehen und aus dem Spiel rauszukommen. Sich quasi in die Rolle einzuwickeln. Das heißt, ich würde vorschlagen, wenn das so stark ist, bei den Leuten anzusprechen, ob man nicht vielleicht irgendwie eine Viertelstunde Cooldown nach einer Spielrunde machen will. Und einfach über die Emotionen sprechen und sagen, boah, das hat sich richtig krass angefühlt, das war richtig übel. Dadurch, dass man es ausspricht und dem Ganzen den Namen gibt, kann man selber besser greifen und hat einen besseren Umgang und Kontrolle damit und kann das besser einordnen, als wenn man einfach aus der Sache rausgeht und damit in seinem Kopf allein gelassen ist. Aber es kann grundsätzlich auch helfen, erstmal anzusprechen und zu sagen, hey, für euch hat das ganz anderen Fallout als für die anderen bei uns. Kann man euch irgendwie helfen damit? Ist das überhaupt ein Problem für euch? Was können wir tun? Häufig hilft es schon, sich des Problems bewusst zu sein, um an dem Problem zu arbeiten. Was wolltest du heute bemalen, Mairi? Meine Wälder für meine Silvaneth. Meine Gruppe spielt Masken des Nialer Tote. Und wirklich dem Mythos zu begegnen. Das ist doch gut, Patrick Reller. Ich will keinen Partykill provozieren, aber auch nicht immer nur zwei Kultisten vorbeischicken. Würdest du sie dann zwangsrailroaden? Tatsächlich nicht. Sterben gehört bei Cthulhu meiner Ansicht nach dazu. Nicht ständig, aber dass Charaktere dabei draufgehen oder ihre geistige Stabilität gänzlich verlieren, das kann schlicht und einfach passieren. Erfahrungsgemäß eher, dass sie sterben, aber das mag daran liegen, dass ich manchmal vergesse, auf Stabilität würfeln zu lassen. Und gerade Masken des Nialer Totep ist ja durchaus so gedacht, dass man mit anderen Gruppen weiterspielt, wenn eine Gruppe verloren gegangen ist. Ich persönlich, weil du fragst, was würdest du tun? Ich würde sie nicht railroaden. Wenn sie in ihren Untergang gehen, gehen sie in den Untergang und dann soll es ein möglichst episch cooler sein, bei dem sie noch irgendwie vielleicht entweder was reißen können oder ganz tragisch einfach sehenden Auges in die Vernichtung gehen, weil sie mit ihrer Moral nicht vereinbaren können, nichts zu tun oder so etwas. Wie bekommt man Leben in die Rollenspielwelt? Ich bin beim Leiten so sehr damit beschäftigt, die Plotpunkte im Kopf zu haben, dass ich es nicht schaffe, auch noch Ambiente einzuweben. Ich glaube, das wird, wäre meine Frage, wie lange du schon Spiel leitest, das wird leichter mit der Zeit, weil man lernt, den Plot Stückchen für Stückchen sozusagen sich auf die Festplatte zu ziehen. Ich stelle mir das immer vor, dass ich das in meinen Arbeitsspeicher reinpacke und dann eben ein Kapitel nach dem anderen. Und was dann auch einfach helfen kann, ist, sich in den Plot reinzuschreiben. Und hier Szene, bei der die Leute einfach nur miteinander reden. Macht das Ambiente zum Teil des Plots. Hier ist etwas, was einfach nur vermitteln soll, eine Szene, die einfach nur vermitteln soll, wie die Stimmung in der Region ist oder wie die Leute da drauf sind. Aber ansonsten, wir hatten es ja vorhin schon, ich habe das Gefühl, dass sich die Hausrunden zu sehr professionalisieren. Keine Ahnung, beschweren sich Leute, dass du nicht genug Stimmung ins Spiel bringst oder ist es vielleicht sogar alles vollkommen in Ordnung für deine Spielrunde und du hast nur die Anforderungen an dich? Wie schaffe ich es, besser Horror-Grusel zu leiten? Es wird oft mehr wie The Boys. Was ist daran schlimm? Ich liebe The Boys. Splatter kann sehr, sehr lustig sein. Viel Splatter ist extrem lustig. Ich bevorzuge vor allen Dingen den unterhaltsamen, respektlosen, weirden Splatter. Den mag ich sehr viel lieber als düster, ernsten Splatter. Und meine Art von Horror ist nicht so sehr auf Jumpscares und furchtbare Verstimmungen oder so ausgelegt. Und ansonsten, wie vorhin schon gesagt, Beschreibungen verwenden, die von Natur aus sozusagen verstörend sind, indem man Dinge mit Innereien, mit Zähnen und dergleichen vergleicht und wiederum Dinge, die zu menschlichen Körpern gehören, mit Dingen vergleicht, die nichts damit zu tun haben, irgendwie Glasmurmeln oder Haut, die wie Wachs sich dehnt und auseinanderzieht. Dieses Grenzenüberschreiten zwischen verschiedenen Kategorien. Unsere Kategorie Mensch ist sehr gefestigt und etwas an ihr kaputt zu machen, ist etwas, was menschliche Gehirne nicht mögen. Das heißt, das erzeugt Verstörung. Unangenehmlichkeit, fantastisches Wort. Okay, ich glaube nicht, dass es ein Wort ist, aber ja, jetzt ist es eins. Manchmal sage ich solche Dinge. Was Vasco Berger schreibt, Unbekanntes als unbekannt zu beschreiben. Genau, nicht sagen, ihr seht folgende Kreatur oder ihr seht ein Raumschiff, sondern seltsame Formen beschreiben, Bewegungen, Orte, Materialien und die Leute müssen selber daraus ihre Schlüsse ziehen. Gerrit Bonn fragt, du bist bekannt für deine Moderation, aber auch für deine Arbeit als Übersetzerin und Lektorin. Was sind einige der Herausforderungen, denen du in diesen unterschiedlichen Rollen begegnest? Als Lektorin arbeite ich eigentlich nicht, keine Ahnung. Also ich überarbeite schon mal Texte von anderen Leuten, aber das ist kein Schwerpunkt. Und ich würde mich nicht zwingend Lektorin nennen deswegen. Herausforderungen, welche, die ich mag und welche, die ich nicht mag. Ich mag die Herausforderung bei Übersetzungen, wenn es darum geht, dass es kulturelle Anspielungen sind, die in dem Sprachraum, aus dem ich übersetze, entweder britisches Englisch oder amerikanisches Englisch, funktionieren, aber im Deutschen so nicht funktionieren würden, dann eine Parallele im Deutschen zu finden, die wiederum Leute mit unserem kulturellen und ich sage auch mal popkulturellen Hintergrund genauso verstehen würden und ähnlich funktionieren. Und wenn es um Lieder und Gedichte geht, dann ist meine Herausforderung, dass das Gedicht dann im Deutschen den gleichen Sinn ergibt, inhaltlich das wiedergibt, was drin war. Häufig muss es dann ja auch irgendwie noch als Rätsel dienen, gerade in Computerspielen. Und dann müssen zum Beispiel die Anzahl von Buchstaben in Wörtern stimmen oder die Anzahl von Wörtern in einer Zeile oder bestimmte Farben müssen genannt werden als Hinweis auf ein Rätsel oder so etwas. Das muss man dann idealerweise auch noch mitgeliefert bekommen als Kontext. Aber mein Ziel ist immer, dass das alles funktioniert und dass mein Versmaß dann besser ist als im Original. Denn meistens ist es furchtbar. So, ich suche gerade eben Farben. Ich bin sofort wieder vor der Kamera. Okay. Ich mische mir jetzt ein helles Grün, helles warmes Grün aus Auroch Flesh und Uriel Yellow. Und werde damit meine Bäumchenteile hier drybrushen, bevor ich die ausknipse und an den Bäumen selber festklebe. Und Herausforderungen, die ich gar nicht mag. Bei Computerspielen passende Worte, Adjektive und dergleichen für all die 30.000 unterschiedlichen Zustände zu finden, mit der man eine Person oder einen Gegenstand belegen kann, in dem meistens RPG, das ich übersetze. Da kann Schaden durchdringend sein, durchbohrend, reißend, rüstungsdurchdringend. Und dann den Überblick über all das zu behalten. Das ist der Part, den ich am wenigsten mag. Hast du schon mal sehr sinnvoll Klemmbausteine im Pen and Paper eingesetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe Klemmbausteine im Pen and Paper eingesetzt, aber ich habe keine Ahnung, wie sinnvoll es war. Also wir haben mit dem D&D Lego Set Pen and Paper gespielt, aber das war eher so meh. Aber ich erinnere mich aus früheren Zeiten, dass hin und wieder auch schon mal Lego-Männchen benutzt wurden, um Sachen zu illustrieren. Und inzwischen ist unsere Sammlung unverantwortlich groß geworden. Das heißt, wir müssen das nochmal machen. Vielleicht wird das dann unser sinnvoller Einsatz von Klemmbausteinen im Pen and Paper. Totale Anfängerfrage. Ist wieder verschwunden. Was macht man, wenn die Spieler nicht das machen, was man selber oder das Abenteuer vorsieht? Die Hände in die Luft werfen und sagen, hey, das habe ich nicht vorgesehen. Mein Tipp ist dabei immer ganz offen damit umzugehen, dass irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Nicht zu versuchen, das zu übertünchen. Und weil man kann daraus auch tatsächlich so ein bisschen Augenzwinkerndes machen. So, wow, ihr habt es geschafft, gänzlich aus den Rändern dieses Abenteuers auszubrechen. Gratulation, ich brauche jetzt mal eine Zeit, was Neues zu schreiben. Das Schöne ist, das sage ich auch immer wieder, das heißt, wer öfters in Videos von mir zu dem Thema reinschaut, keine Vorbereitung ist verschwendet. Was du vorbereitet hast für das Abenteuer, auch wenn es nicht gespielt wird, irgendwann wird sich eine andere Situation finden, in der du das wieder benutzen kannst, wo du dann dieselben NSCs reinwirfst, weil du gerade welche brauchst, den Plotaufhänger nochmal benutzt oder sonst irgendetwas. Das ist niemals verloren. Oder zumindest niemals ganz. Hast du Systeme, die du ablehnst, die du früher gut fandest, fragt Jansis Aventurien. Ich liebe Shadowrun, aber ich liebe das System nicht mehr so sehr wie früher, weil ich nicht mehr so viel Lebenszeit übrig habe, die ich darin investieren kann, dieses System aktiv zu können. Und ähnlich geht es mir mit das Schwarze Auge 4 und 5. 4 habe ich sehr viel gespielt und dementsprechend auch offensichtlich gemocht, sonst hätte ich es nicht getan. Und 5 am Anfang hatte ich auch Spaß mit, aber beide sind mir zu sehr gewachsen von den Regelinhalten her. Und vor allen Dingen dadurch, dass 5 ja eigentlich den Anspruch hatte, alles streamlined zu machen und schneller und leichter. Und dass inzwischen deutlich mehr Seiten an Regeln sind, als 4 jemals hatte, das macht mir einfach keinen Spaß. Pantheos schreibt, keine Frage, aber vielen Dank an dich und Nico, Ivi und all die anderen wunderbaren Leute, die mit euch spielen und Videos machen. Welt ist besser mit euch drin. Dankeschön. Das ist eigentlich alles, was man hören will als Mensch, oder? Dass die Welt mit einem besser ist als ohne. Das ist nicht scharf, was ich hier mache. Ich versuche mal eben an der Kamera was einzustellen. Aber ich dachte, ich male hier, falls niemand Fragen hat, weil dann ist das peinlich, wenn ich hier sitze und niemand Fragen hat und ich nichts zu tun habe. Aber es gibt reichlich Fragen. Oh, das war nicht das, was ich klicken wollte. Das wollte ich klicken. Ich muss das Fenster größer machen, sonst sehe ich gar nicht, was hier scharf ist. Da. Jetzt ist es, glaube ich, scharf, was ich hier mache. Das Drybrushing. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Wie kriege ich endlich eine vernünftige Idee für einen Halloween-One-Shot? Muss es denn eine vernünftige Idee sein? Es kann auch eine bescheuerte Idee sein, wie ihr verwandelt euch langsam in Kürbisse. Was weiß ich. Es kann auch eine sehr unvernünftige Idee sein. Wenn mir nichts einfällt, was manchmal passiert, dann suche ich Randomizer. Zufällige Artikel auf der Wikipedia, Zufallstabellen, ich schlage eins von den Nachschlagebüchern zu Rollenspielsystemen. Ich mag da zum Beispiel sehr die Kreaturenbücher und das Magiebuch für Cthulhu auf und blättere, bis irgendwas meine Aufmerksamkeit erregt und baue daraus dann eine Story. Spielst du noch Oathsworn? Aktuell nicht aktiv. Es ist weggeräumt und wir reden immer mal wieder drüber, ob wir es nochmal spielen, aber derzeit nope. Schreibst du Infoscripts für die Spiele, die IT-Informationen beinhalten, um Plotverbindungen und Hintergründe zu verbinden? Manchmal mache ich das. In erster Linie, wenn es One-Shots sind, wo gewünscht ist, dass alle Leute eng miteinander verschränkt sind. Das ist so ein Ding, was eine ganze Weile die ganzen Influencies erwartet haben. Dass sie alle Geheimnisse haben müssen, die miteinander verbunden sind. Ich erinnere mich, dass ich dafür eine gewisse Halloween-Runde das Ganze sogar mehrfach neu geschrieben habe, weil es hieß, nee, diese Geheimnisse sind noch nicht bösartig genug. So eine Woche vor dem Event. Yay. Aber nicht so oft. Für, wie gesagt, für die größeren Sachen. Für die Sachen für den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel habe ich relativ ausführliche Was wisst ihr als Charaktere Scripts geschrieben für die Leute. Die haben alle Briefings von mir bekommen. Du. Fio schreibt, oh, das ist ja nur auf YouTube heute. Hallo Fio, hi. Wie geht's mit dem Lesen voran? Meine Frage, warum bist du eigentlich so cool, Mairi, obwohl du schon 30 bist? Genau, ich bin erst 30. Ich bin älter als 30. Keine Ahnung, Fio, wie bist du so cool? Ich weiß nicht, wie alt du bist. Nudel schreibt, good localization and translation is absolutely amazing. Finde ich auch. Und Beispiele dafür, die wirklich gut funktionieren, die begeistern mich immer maßlos. Also wenn man da Beispiele hat, ich freue mich da immer sehr drüber. Was ist das?